Hallo und herzlich willkommen bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Wir sind ein Podcast bzw. eine Radiosendung, in dem wir gemeinsam über unterschiedliche Zukünfte nachdenken wollen für eine sozial-ökologisch gerechtere Welt oder auch für ein sozial-ökologisch gerechteres Flensburg. Dabei wollen wir keine bis ins Detail ausgearbeiteten Zukunftsszenarien präsentieren, sondern wollen vor allem den Raum für Utopien öffnen und zum Träumen einladen. Die heutige Folge moderieren ich, Sarah und Lena.
Hallo.
Da habt ihr auch schon die erste Neuerung in dieser heutigen Folge, nämlich ist Lena ab jetzt bei uns bei der Utopienwerkstatt mit dabei, gemeinsam mit Hendrik. Hendrik wird sich ein anderes Mal nochmal vorstellen, aber jetzt kannst du dich vorstellen, Lena.
Ja, sehr gerne. Ich bin Lena, ich bin 26 Jahre alt. Ich studiere Transformationsstudien hier in Flensburg und wohne jetzt seit 2 Jahren in Flensburg. Bin seit ein paar Jahren in verschiedenen Kontexten in der Klimagerechtigkeitsbewegung unterwegs. Ich war längere Zeit bei den Students for Future und freue mich sehr, jetzt beim Podcast dabei zu sein und bin sehr gespannt auf die ganzen Utopien, über die wir sprechen werden.
Wir freuen uns auch, dass du dabei bist, Lena. Richtig schön, dass wir da Neuzugang bekommen haben. Und dann haben wir auch noch eine zweite Besonderheit. Vielleicht hört ihr es schon, der heutige Podcast wird online aufgezeichnet und uns ist Ursula zugeschaltet aus Frankfurt. Herzlich willkommen, Ursula.
So.
Und dazu auch noch eine dritte Besonderheit. Wir sind heute von dem Anliegen abgewichen, normalerweise eben Menschen aus der Region Flensburg zu interviewen, vor dem Hintergrund, dass das Thema der heutigen Folge rund um fairer Handel eben nochmal besondere Aktualität in Flensburg hat. Und genau, was es damit genau auf sich hat, hört ihr später nochmal.
Genau, und bevor wir jetzt gleich inhaltlich einsteigen, werde ich erstmal unsere heutige Gästin Ursula kurz vorstellen. Ursula ist 56 Jahre alt und hat früher als Lektorin in einem Wirtschaftsverlag gearbeitet und ist nun schon seit längerer Zeit im fairen Handel aktiv. Seit 2005 ist sie Geschäftsführerin im Weltladen Bornheim in Frankfurt und nebenher ist sie Vorständin in der Weltladen Betreibergenossenschaft. Was es damit auf sich hat, werden wir auch später nochmal mehr zu hören. Hast du Ergänzungen, Ursula, dazu oder ist das soweit richtig dargestellt?
Ja, danke schön. Nein, das ist eigentlich alles richtig, wobei mir jetzt gerade aufgefallen ist, nebenher kann man eigentlich bei meiner Tätigkeit für die Weltladenbetreibergenossenschaft jetzt gar nicht sagen, weil das nimmt einen sehr großen Raum meiner Arbeitszeit ein und ist eigentlich auch meine Haupttätigkeit.
Ja. Ah ja, super, danke für die Richtigstellung.
Ja.
Ja, bevor wir gleich mit deiner konkreten Utopie einsteigen, würden wir gerne einmal von dir hören, welche Bedeutung Utopien ganz im Allgemeinen für dich haben?
Ja, Utopien braucht die Menschheit, also um überhaupt ja, sich weiterzuentwickeln, denke ich ja. Utopien gab es ja immer schon, vielleicht nicht so konkret als Utopie benannt, aber Träume und Visionen davon, wie ein anderes und natürlich immer, denke ich, auch besseres Leben aussehen könnte für viele Menschen. Und heutzutage ist es was ganz nötig ist, um auch Mut zu entwickeln für Veränderungen, die notwendig sind in unserer Gesellschaft zum Beispiel. In der Politik ist das was heutzutage, glaube ich, häufig fehlt, dass man einfach nicht mehr so mitbekommt, wofür stehen eigentlich zum Beispiel politische Parteien, welche Zukunftsvision haben sie tatsächlich. Das geht häufig unter so im kleinen Gerede über einzelne Regelungen oder ja, Streitigkeiten. Und eigentlich sollte viel mehr darüber geredet werden, welche Visionen Menschen haben und wofür sie sich stark machen.
Ja, danke dir. Bevor wir jetzt gleich inhaltlicher dann tiefer in deine ganz konkrete Utopie einsteigen, hat Sarah für heute einen Infoblock vorbereitet.
Weltläden feiern in Deutschland ihr 50-jähriges Jubiläum. Diese verstehen sich dabei nicht nur als Fachgeschäfte des fairen Handels, sondern wollen auch als Bildungsakteure und durch politische Arbeit zu fairen Wirtschaftsbeziehungen beitragen. Der Weltladendachverband versteht fairen Handel als eine Handelspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz und Respekt beruht. Dabei sollen nicht nur bessere Löhne für die ProduzentInnen und weitreichende soziale Rechte sichergestellt werden, sondern auch die Regeln des konventionellen Welthandels verändert werden. Wenngleich der Marktanteil fairer Produkte nach wie vor gering ausfällt, nimmt der Gesamtumsatz des fairen Handels in Deutschland zu. Dieser hat sich in den letzten 10 Jahren von 784 Millionen auf 2179 Millionen Euro fast verdreifacht. Mit 82,5% sind dabei Lebensmittel die Produkte, die den größten Anteil am Umsatz von fairen Produkten ausmachen. Fairer Kaffee ist dabei besonders beliebt. Der Marktanteil von Kaffee am gesamten Kaffeeverbrauch ist dabei zuletzt allerdings von 6% im Jahr 2021 auf 5,6% in 2022 gesunken. Das zweite klassische Beispielprodukt im Fairtrade-Bereich, die Schokolade, hat einen Marktanteil von 3,2%. Der Großteil von fairen Produkten wird dabei im regulären Einzelhandel und nicht in den Weltläden erworben. Auch in Flensburg gibt es Weltläden. Zum einen Contigo, der zur Contigo Fairtrade-Gruppe gehört. Diese Gruppe betreibt nicht nur Weltläden in Deutschland, sondern fungiert auch als Importeur und Vertreiber an andere Weltläden. Zum anderen der größtenteils ehrenamtlich getragene Weltladen am Nordermarkt, der sich vergrößern will und seit neuestem Teil der Weltladenbetreibergenossenschaft ist. Auch darüber hinaus ist das Thema Fairtrade in Flensburg aktuell. So ist Flensburg seit Ende April diesen Jahres neben 833 anderen deutschen Städten als Fairtrade-Stadt zertifiziert worden. Vom 15.09. bis Ende September finden zudem zahlreiche Veranstaltungen in Flensburg rund um das Thema fairer Handel und Klimagerechtigkeit anlässlich der fairen Wochen statt.
Danke, Sarah, für diese inhaltliche Einführung. Genau, Ursula, dann würden wir jetzt einfach einsteigen mit deiner Utopie. Was hast du heute für uns dabei? Vielleicht kannst du einfach ein bisschen erzählen.
Ja, die Utopie, die ich dabei habe, ist eigentlich eine ganz große. Wie es ja in der Einführung schon hieß, arbeiten die Weltläden und arbeitet der faire Handel in Deutschland daran, mehr Handelsgerechtigkeit zu schaffen. Und die große, große Utopie ist eigentlich eine, dass diese Arbeit irgendwann gar nicht mehr nötig ist, weil Handelsstrukturen tatsächlich gerecht geworden sind. Stand heute kann man sagen, wird das wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, bis das so umgesetzt ist. Aber das ist, ja, das ist die Utopie. Sich vorzustellen, dass weltweiter Handel tatsächlich auf diesen Prinzipien beruht, die Sarah auch gerade genannt hat, Dialog, Transparenz und Respekt, dass eben ein Handel auf Augenhöhe getrieben wird, dass keine ausbeuterischen Strukturen mehr vorherrschen, keine ausbeuterische Kinderarbeit mehr existiert für die Produkte, die wir hier im Norden konsumieren. Das ist das große Ziel und die große Utopie, die der faire Handel hat.
Wie sehe das denn ganz konkret aus? Also wo würde ich zum Beispiel jetzt in meinem Alltag merken, okay, wir haben jetzt faire Handelsbeziehungen. Gäbe es dann zum Beispiel einfach mehr Weltläden in der Stadt oder gibt es eben gar keine mehr? Genau, woran würde ich das irgendwie spüren?
Ja, das ist eben die Frage, in welchem Stadium befinden wir uns, ja, auf dem Weg zu dieser Utopie. Irgendwann würde es dann tatsächlich gar keine Weltläden mehr geben als ausgezeichnete Orte oder spezielle Orte des fairen Handels. Wenn diese Utopie irgendwann erreicht ist, dann wäre halt alles tatsächlich, was ich auch sonst im Supermarkt oder sonst im Handel kaufe, fair gehandelt. Ja. Und ich würde es tatsächlich gar nicht mehr so sehr merken, weil es einfach die Basis des Handelns wäre gelegt und alle Produkte, die ich eben kaufe, wären fair gehandelt. So.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, so, dass ich das zum Beispiel auch daran merken würde, dass wenn ich, was weiß ich, Kaffee kaufe oder so, vielleicht kein schlechtes Gewissen mehr hätte, dass das unter Bedingungen hergestellt wurde, die ich eigentlich nicht für vertretbar halte. Das wäre vielleicht noch so eine Auswirkung, die mir gerade so spontan in den Kopf kommt, dass so das Gefühl dazu ein anderes ist. Ja, was denkst du dazu?
Das finde ich ein ganz interessantes Stichwort mit diesem schlechten Gewissen, ja. Weil das ist ein Thema, mit dem Weltläden sich schon lange auch befasst haben. Es ist aber ein bisschen schwierig für die Weltläden. Also wir agieren eigentlich nicht mit dem schlechten Gewissen so. Ja, also das ist nicht unser Ziel, Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen oder das zu verursachen sozusagen, sondern das Ziel ist eigentlich, ja, dass man über seinen Konsum anfängt nachzudenken als Privatkonsumentin, als Konsument. Und versucht sich bewusst zu machen, welche Entscheidungen man trifft, täglich beim Einkaufen oder auch im Alltagsleben. Das muss nicht notwendigerweise mit einem schlechten Gewissen verknüpft sein, weil wir alle leben in der Welt, in der wir leben. Die können wir jetzt auch nicht mit einem Fingerschnipp ändern. Aber innerhalb dieser Welt ist es halt wichtig, dass wir uns einfach bewusst werden über bestimmte Dinge und eben anfangen, sich damit gedanklich auseinanderzusetzen. Das ist eigentlich eher das wichtige Thema. Also wenn man sich selber, die, wenn man den Anspruch an sich selber erhebt, dass man wirklich 100% sich da umorientiert, dann wird es häufig schwierig. Und dann führt es manchmal dazu, dass man so die innere Reaktion hat, ach, das bringt sowieso nichts, dann kann ich es eigentlich auch gleich lassen. So. Und das ist aber der Punkt, an den man eigentlich nicht kommen sollte, sondern besser ist es, sich wirklich einfach Schritt für Schritt zu überlegen, was kann ich denn tun, wo kann ich denn damit anfangen. Und in Bezug auf die Utopie, ja, das ist ein Teil dieser Utopie, ist eben auch, dass viel mehr Wissen darüber vorhanden ist, dass wir uns als Menschen besser kennenlernen, auch wenn wir auf unterschiedlichen Kontinenten leben, dass wir mehr voneinander wissen und nicht so, ich sag mal, blind konsumieren, wie wir das hier eben tun. Ja, die Dinge stehen einfach irgendwo im Kaufhaus oder sind online verfügbar und ich habe aber keinerlei Vorstellung davon, wo kommen die eigentlich her. Ich finde es im Weltladen manchmal ganz interessant und auch lustig, dass viele Kundinnen und Kunden kommen und sind so ganz interessiert, was an den Produkten, die wir so haben, ja, nehmen sich dann was aus dem Regal und dann steht das ja bei uns immer drauf, das kommt aus Indien oder Pakistan oder Bangladesch oder wo auch immer es herkommt. Und dann sind sie so ganz interessiert, ach, das kommt aus Indien, aha und so. Aber das ist natürlich im Grunde auch bei allen anderen Artikel, die ich im Supermarkt oder im Kaufhaus kaufe, die kommen auch irgendwo her. Nur wird es halt dort überhaupt nicht so zu einem Thema gemacht.
Ja, ich kann gut irgendwie anknüpfen an die Erzählungen, die du gerade gemacht hast, beziehungsweise vor allem an die Frage nach, okay, wie sehr überfordert man sich vielleicht auch anfangs so, weil ich sagen würde, für mich war das auch so der oder einer der Startpunkte, um irgendwie reinzugehen und um ins Nachdenken zu kommen über eine sozial-ökologischere Welt und dann mit diesem Überforderungsgefühl auch umzugehen, war auf jeden Fall ja bei mir irgendwie ein Weg, den ich auch gemacht habe, würde ich sagen, bis hin zu genau irgendwie die strukturelle Seite mehr zu betonen und mehr da eben auch zu schauen, wie sind dann eigentlich die politischen Rahmenbedingungen, was ja gerade auch schon so ein bisschen angeklungen ist und wo ich denke, dass wir gleich auch nochmal genauer drauf kommen. Jetzt geht's erstmal in die erste Pause und dafür darf ich mir einen Song wünschen. Und zwar wünsche ich mir passend zum Spätsommerwetter in Flensburg das Lied Sun von Dolphin Love. Und wenn ihr uns als Podcast hört und nicht als Radiosendung, dann könnt ihr bei Spotify einmal auf die Playlist Flensburgs Utopienwerkstatt Musik wechseln und euch da den Song anhören. Ansonsten bleibt einfach dran. Bis gleich!
Herzlich willkommen zurück bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Wir haben heute Ursula zu Gast, die mit uns über ihre Utopie, über faire Handelsbeziehungen spricht und in einem Weltladen aktiv ist und ja gerade schon mit uns über ethischen Konsum gesprochen hat und wie Weltläden eine Möglichkeit darstellen können, Menschen anzuregen, über ethischen Konsum nachzudenken. Mich würde jetzt zu Beginn des zweiten Teils interessieren, wie du zu dieser Utopie gekommen bist. Wir haben ja eben schon gehört, dass du vorher als Lektorin in einem Wirtschaftsverlag gearbeitet hast, genau, und dann irgendwie zum Weltladen gekommen bist. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen.
Ja, das ist eigentlich eine längere Geschichte. Ich würde sagen, ich bin schon sehr lange Weltladenkundin tatsächlich, also lange, lange bevor ich angefangen habe, im Weltladen zu arbeiten. Ja, habe ich gerne einfach in Weltläden eingekauft und bei mir war es eben tatsächlich auch so, dass der Kaffee das Einstiegsprodukt war, mit dem ich mich angefangen habe auseinanderzusetzen und habe dann eben auch schon, ja, also während meines Studiums entschieden, dass ich tatsächlich nur fair gehandelten Kaffee kaufen möchte und habe das eigentlich auch bisher immer getan. Konkret war das bei mir so, wie ich angefangen habe, in die Arbeit einzusteigen, dass sich das eigentlich gefügt hat, indem dass meine Arbeit in dem Verlag zu Ende ging, weil der Verlag seinen Standort verlagert hatte und für mich die Frage war, mache ich weiter, gehe ich mit oder mache ich was anderes? Und gleichzeitig hat sich eben die Möglichkeit aufgetan, dass ein Weltladen, ein größerer Weltladen in Frankfurt eröffnet würde. Davon habe ich mitbekommen, weil ich in einer kirchlichen Gruppe aktiv war, die so das gemacht hat, was viele Leute vielleicht auch kennen, Fairhandelsprodukte auf dem Tapeziertisch verkauft hat. Und ja, wir haben dann mitbekommen, dass einfach in direkter Nachbarschaft ein Ladenlokal frei wurde und saßen dann da und sagten, das wäre ja toll, wenn da ein Weltladen reinkäme. Das war zunächst eigentlich auch eine Utopie ganz am Anfang, weil wir nicht so in der Gruppe konkret gesagt haben, wir machen das jetzt, sondern wir haben einfach, das wäre eben schön, wenn da so ein Weltladen drin in dieses freie Ladenlokal reinkäme. Und dann hat sich das aber so eben gefügt, dass die GEPA, die viele auch kennen als großen Fairhandelsimporteur, die hatten ihrerseits schon ein bisschen die Fühler ausgestreckt und mal geschaut, wo könnte es denn in Frankfurt wo könnte da ein Weltladen gut positioniert sein in einer guten Einkaufsstraße. Und das war eben so, dass dieses Lokal neben der Kirche tatsächlich an einer guten Einkaufsstraße liegt, nämlich in der Berger Straße in Frankfurt. Und als wir dann da Kontakt aufgenommen haben mit dem Dachverband und der GEPA und gesagt haben, ja, also hier wäre ein Ladenlokal, da rannten wir sozusagen offene Türen ein, da waren gleich alle Feuer und Flamme. Und dann wurde die Sache auf einmal sehr konkret, ja, also von einer sehr wolkigen, utopischen Vorstellungen ging es dann sehr, sehr schnell zu einem ganz konkreten Projekt, wo wir gesagt haben, ja, wir machen das, wir machen da einen Weltladen auf. Und dann war eben auch sehr konkret die Frage an mich, oder die Frage stand im Raum, wer soll denn da arbeiten dann tatsächlich? Und dann habe ich eben sehr heftig überlegt, bleibe ich weiter im Verlag, gehe ich mit dem Verlag an einen anderen Standort, ziehe ich um oder entscheide ich mich dafür, diesen Weltladen mitzugründen, mit aufzumachen, mit allen Risiken, die das natürlich auch damals beinhaltet hatte, die man nicht so wirklich gut abschätzen konnte. Ja. Aber es hat super gut funktioniert. Ich habe die Entscheidung nie bereut. Und jetzt gibt es den Weltladen hier in Frankfurt-Bornheim eben schon seit 18 Jahren. In der Stadt schon bekannt geworden und es gibt eine Kundschaft und so. Ja, so ist das gekommen.
Du hast gerade gesagt, dass das auch mit einem gewissen Risiko irgendwie verbunden war, zu sagen, okay, ich mache jetzt diesen Weltladen und baue den mit auf. Und mich würde da nochmal interessieren, woher die Motivation denn dann bei dir kommt oder gekommen ist, dieses Risiko einzugehen und ja, vielleicht ein bisschen in Verbindung mit der Frage, warum dieses Thema fairer Handel, faire Wirtschaftsbeziehungen da für dich so zentral war.
Also mir ist es grundsätzlich wichtig, am Thema Gerechtigkeit zu arbeiten, beziehungsweise Ungerechtigkeit. Das ist schon immer ein Thema gewesen, was mich schon sehr lange, eigentlich immer, wie gesagt, beschäftigt hat, so menschlich auf unterschiedlichen Ebenen. Ich wollte damals einfach ja, eine sinnvolle Arbeit machen, eine, für die ich mich wirklich persönlich einsetzen kann. Es war nicht so, dass mir die Arbeit im Verlag keinen Spaß gemacht hätte oder die irgendwie so nur ein sinnloser Bürojob gewesen wäre. Ganz im Gegenteil, es war auch eine sehr schöne Zusammenarbeit damals im Team und die Arbeit hat mir auch gelegen und hat mir auch Spaß gemacht, aber das war halt damals wirklich die konkrete Möglichkeit, an einer anderen Welt mitzubauen.
Ich habe mich gerade noch gefragt, also genau, wir hatten ja eben auch schon kurz darüber gesprochen, dass es irgendwie viel um individuellen Konsum irgendwie auch geht, der durch Weltläden ja auch angesprochen wird. Und genau, du hast gerade aber auch gesprochen, generell Gerechtigkeit und so sind Themen, die dich irgendwie umtreiben und die ja einfach auch stark von Strukturen ja letztendlich hergestellt werden oder eben auch nicht. Also wenn ich es richtig verstanden habe, zielt die Betreibergenossenschaft ja auch darauf ab, dass eben mehr Weltläden entstehen und mich gerade gefragt, ob so ein Stück weit dabei auch ausgeblendet wird oder dass weniger Beachtung findet, sage ich mal, dass es eben politische Entscheidungen irgendwie und so strukturelle Weichenstellungen auch braucht, damit tatsächliche gerechte Wirtschaftsbeziehungen hergestellt werden können. Genau, da würde es mich interessieren, was du dazu denkst oder ja, inwieweit eben diese politische Ebene auch vielleicht mitgedacht wird.
Das ist ein extrem wichtiges Thema. Klar ist, dass wirkliche politische Umwälzungen nicht einfach nur auf die Schultern des privaten Konsums abgewälzt werden können. Ich denke, wir brauchen einfach beides. Ja, wir brauchen eine Bewusstheit bei den Konsumierenden. Und Weltläden haben einfach den Vorteil, dass sie konkrete Orte sind, wo man hingehen kann und das umsetzen kann und wo man auch AnsprechpartnerInnen findet, die sich halt mit dem Thema auseinandersetzen und auch was da eben dazu sagen können. Ja, das ist ja der entscheidende Unterschied zwischen kaufe ich einen fair gehandelten Kaffee oder Honig oder Schokolade oder was auch immer im Supermarkt oder im Discounter oder kaufe ich den im Weltladen. Im Weltladen sind Leute, sind Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die noch viel, viel mehr dazu sagen können, als es wahrscheinlich jede Verkäuferin oder jeder Verkäufer im Supermarkt oder auch im Kaufhaus könnte. Oder online kriegt man das dann sowieso sehr wenig natürlich. Der faire Handel in Deutschland, so wie ihn die Weltläden betreiben, definiert sich so, dass er eigentlich auf drei Säulen steht. Das eine ist eben klar der Handel, der in den Weltläden stattfindet. Ganz handfest und ganz konkret. Das zweite ist die Bildungsarbeit. Das ist für Weltläden auch extrem wichtig, also dass immer wieder informiert wird, dass auch viel Bildungsarbeit in Schulen, aber auch Kindergärten oder mit Jugendgruppen und so weiter gemacht wird, dass immer wieder über das Thema auch informiert wird und eine Basis geschaffen wird eben für dieses Bewusstsein, was wir gerne erreichen wollen. Und das dritte ist eben die politische Arbeit. Ja, das ist für die Weltläden auch extrem wichtig. Deswegen beteiligen sie sich jedes Jahr an politischen Kampagnen oder versuchen eigene Aktionen eben aufzuziehen, um auf politischer Ebene eben auch Veränderungen zu erreichen. Und auch da ist es eben gut, weil im Gegensatz zu anderen Bewegungen ja die Weltläden immer örtlich verankert sind, man sie leicht auffinden kann und sie aber eben zum Beispiel dadurch auch natürliche Ansprechpartner in ihren jeweiligen Abgeordneten haben. Ja, also ein Weltladen kann sagen, hier, du bist mein Bundestagsabgeordneter oder du bist meine Landtagsabgeordnete oder was auch immer. Und ich frage dich jetzt ganz konkret, ja, wie stehst du zum Thema Lieferkettengesetz zum Beispiel und kann sich so eben artikulieren. Und das ist eben, ja, das muss man zusammendenken. Also man kann das, wie gesagt, gar nicht nur auf den privaten Konsum abwälzen, aber den braucht es eben natürlich auch und die Weltläden braucht es als Orte, wo das konkret greifbar wird und erfahrbar wird.
Ja, danke dir und genau, ich glaube, gerade über diesen politischen Aspekt können wir dann vielleicht gleich auch in unserem dritten Teil noch weitersprechen und jetzt schon in die zweite Pause gehen. Dafür hast du, Ursula, einen Song heute mitgebracht. Genau, was wünschst du dir?
Ich wünsche mir von Aretha Franklin Respekt aus drei Gründen. Das eine ist, weil es in dem Lied um eben den Respekt geht, den die Person, die singt, von der Person erwartet, die sie zu Hause vortrifft, wenn sie nach Hause kommt. Und interessant ist eben, dass das Lied in einer früheren Version eigentlich von Otis Redding gesungen wurde und es darum geht, welchen Respekt erwartet der Mann von der Frau oder die Frau von ihrem Mann. Das finde ich so einfach ein ganz witziges Detail, das viele Leute, glaube ich, nicht kennen, weil man das eben einfach nur in der Version von Aretha Franklin oft hört. Respect, find out what it means to me, ist aber auch ein ganz interessantes Thema auf einer zwischenmenschlichen Ebene, finde ich. Gerade in der interkulturellen Zusammenarbeit oder in Begegnungen. Was ist eigentlich, was wird als Respekt, was wird als höflich wahrgenommen? Das finde ich eine ganz spannende Frage. Für alle Menschen, die irgendwo nicht in ihrer eigenen Kultur leben, kann man sehr viel drüber nachdenken. Und wenn man eben auch in anderen Kulturen schon gelebt hat, hat man sicher auch eigene Erfahrungen dazu. Warum man selber zum Beispiel auf einmal als unhöflich wahrgenommen wird, obwohl man das gar nicht wollte. Und der dritte Grund ist natürlich, Respekt hat eben auch was mit dem fairen Handel zu tun. Das haben wir ja ganz am Anfang gehört, diese Definition vom fairen Handel, Dialog, Transparenz, Respekt. Fairer Handel ist, definiert sich als Handel auf Augenhöhe und Respekt voreinander im Umgang miteinander ist da ein ganz, ganz wichtiges Thema, was immer wieder zwischen letztendlich den Weltläden, aber auch den Importeuren und natürlich den Produzentenorganisationen eine wichtige Rolle spielt.
Herzlich willkommen zurück bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Wir haben heute Ursula zu Gast und haben mit ihr schon über ihre Utopie des fairen Handels und wie das genau aussehen könnte gesprochen. Was genau fordern Weltläden denn politisch betrachtet und was davon wurde vielleicht auch in der Vergangenheit schon umgesetzt? Also wo waren Weltläden da vielleicht auch ja, relevante Akteure im Wandel?
Ein ganz aktuelles Beispiel ist eben das Lieferkettengesetz. Nochmal vielleicht ganz kurz zusammengefasst, worum geht es da eigentlich? Die Idee bei dem Lieferkettengesetz ist, dass deutsche Unternehmen, die im Ausland produzieren lassen, haftbar gemacht werden können für Menschenrechtsverletzungen, die vor Ort passieren. Das ist die grundsätzliche Idee, also dass man sozusagen die Verantwortung hier platziert bei denen, die Aufträge geben für Produktion im Ausland und dass es eben nicht egal ist, dass ich mich nicht sozusagen aus der Verantwortung stehlen kann, wenn vor Ort zum Beispiel in Textilfabriken in Bangladesch die Mauern einstürzen und Menschen zu Schaden kommen oder zu Tode kommen. Da, das ist so die grundsätzliche Idee, die dabei verfolgt wird. Die Weltläden haben sich in den letzten, muss jetzt mal gerade überlegen, ich glaube 3 oder 4 Jahren ungefähr mit diesem Thema beschäftigt, immer wieder auch Aktionen dazu durchgeführt, die eben dann zum Teil einfach ganz konkret vor dem Laden auf der Straße stattgefunden haben, zum Teil Unterschriftenaktionen, aber zum Teil auch ja andere Aktionsformen, die einfach darauf hingearbeitet haben, dass Menschen darauf aufmerksam gemacht werden, ja, angesprochen werden durch, das waren ganz lustig und interessante Ideen, die auch da entwickelt wurden, dass eben, kann mich noch erinnern an eine Aktion, die so aussah, dass ja Kleidungsstücke auf der Straße einfach auf die Straße gelegt wurden oder auf dem Bürgersteig oder Platz oder wo auch immer und dann mit so einem Flatterband das abgesperrt wurde, dass das praktisch so aussah wie ein gerade verlassener Tatort, der von der Polizei eben markiert wird, ja, so mit einer Kreidezeichnung vielleicht drumherum und so, die einfach optisch und plastisch deutlich gemacht haben, hier, da passiert was, da gibt's ein Thema, darauf wollen wir aufmerksam machen und das muss eben einfach auch politisch thematisiert werden. Und unser Dachverband, der Weltlanddachverband, hat eben da mit anderen Organisationen zum Thema Lieferkettengesetz zum Beispiel auch zusammengearbeitet und ja, dann wurde eben eine sehr große Unterschriftenkampagne eben auch gestartet und dadurch wurde dieses Thema wirklich politisch auch in Bewegung gesetzt. Wir sind noch nicht ganz da, wo wir hin wollen. Bisher sind von diesem Lieferkettengesetz nur sehr große Unternehmen betroffen, ja, mit einer bestimmten definierten Anzahl von Mitarbeitenden, so dass das lange, lange nicht alle betrifft, die es eigentlich betreffen müsste. Also da ist die politische Arbeit noch, muss noch weiter geleistet werden. Andererseits gibt es jetzt eben auch ein europäisches Lieferkettengesetz, das zum Teil tatsächlich auch schärfer ist als das deutsche, ja, sodass da auch wieder Dinge greifen, die dann auch trotzdem umgesetzt werden müssen. Also es ist, wie häufig bei solchen Sachen, ist es ein sehr komplexes Thema, wo sehr, sehr unterschiedliche Akteure auftreten. Einerseits natürlich die politisch Verantwortlichen, die ihre jeweilige politische Einschätzung und ihre Meinung dazu haben, wie mit dem Thema umgegangen werden sollte. Natürlich gibt es auch da eine Industrie, die auch Lobbyarbeit betreibt, die natürlich wesentlich größer ist als jetzt die Weltladenbewegung in Deutschland. Aber man kann eben sagen, dass das, ja, dass dieses Thema durch eben auch durch vereinte Kräfte von unterschiedlichen Organisationen einfach eine sehr große Bekanntheit erreicht hat in Deutschland. Und da eben tatsächlich auch was in Bewegung gesetzt wurde. Wie gesagt, gibt noch viel zu tun. Ja, also wir sind da nicht am Ende, aber immerhin.
Du hast jetzt viel vom Lieferkettengesetz gesprochen und genau, gibt es darüber hinaus weitere Instrumente oder Ideen, die du hast, wie irgendwie fairer Handel in Deutschland oder generell hergestellt werden könnte?
Es gibt viele Normen und Gesetze, die einfach nur konsequent angewendet werden müssten, wie das häufig natürlich der Fall ist. Ja, es gibt die ILO-Kernarbeitsnormen zum Beispiel, die eigentlich weltweit gelten sollten, aber natürlich halt an ganz, ganz vielen Orten einfach nicht beachtet werden. Es gibt viele Dinge, die einfach auf der Hand liegen, wo man sich drum kümmern müsste. Das ist mit ganz großem Abstand das Thema ausbeuterische Kinderarbeit. Ja, da müsste einfach viel passieren. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal einen Vortrag gehört von jemand von Terre des Hommes, die sich ja mit Kinderarbeit viel befassen. Und die Referentin sagte damals, eigentlich fast jedes Produkt, das wir in Deutschland kaufen, ist in irgendeiner Form, steckt da Kinderarbeit drin. Ja, wenn es ein Auto ist, wenn es irgendetwas ist. Also praktisch immer ist irgendwo Kinderarbeit involviert, weil das halt in vielen, vielen Ländern, ja, die Bedingungen einfach so sind, dass halt auf die sehr billige Ausbeutung von Kindern zurückgegriffen wird und irgendein Rohstoff steckt meistens irgendwo drin. Ja, so, und das ist ein ganz, ganz krasses Thema. Viele Menschen kennen wahrscheinlich auch Bilder von Kindern, die in Minen arbeiten, im Kongo zum Beispiel, ja, oder in anderen afrikanischen Ländern. Das ist natürlich, also da sind Zustände, das kann man sich schier nicht vorstellen, wie da gearbeitet, was für eine schreckliche Ausbeutung und Ungerechtigkeit da stattfindet. Da haben wir noch wirklich, wirklich sehr viel Arbeit vor uns. Das wäre sozusagen auch Teil der Utopie, ja, dass sowas eben nicht mehr sein muss, dass Kinder weltweit die Chance haben, in die Schule zu gehen und eben nicht arbeiten müssen und erst recht nicht unter so furchtbaren Bedingungen, wie sie das häufig tun.
Ja, für mich ist auch da immer so die politische Dimension dessen einfach total relevant und wichtig, ne? Und auch eben zu verstehen, dass das genau in der Verantwortung von westlichen Industrienationen auch einfach liegt, da Dinge zu ändern und da viel Arbeit einfach stattfinden muss, so.
Genau, weil sich das, solche Dinge werden sich, also auf so einer globalen Ebene werden die sich nicht durch privates Konsumverhalten hier ändern, sondern müssen einfach politische Richtlinien gezogen werden. Ja. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Aber andererseits, wie eben dieses Beispiel vom Lieferkettengesetz jetzt ein bisschen schematisch vereinfacht zeigt, dass wenn man sich dafür interessiert und wenn man da agiert, natürlich eben auch Dinge in Bewegung kommen können. Ja, klar spielen da auch die Medien ja eine sehr große Rolle. Was wird da irgendwie aufgegriffen? Ich fand ganz, ganz bezeichnend, nach dem Einsturz der Textilfabrik eben in Rana Plaza in Bangladesch, war das auf einmal, war das ein Thema, ja? Also wie sind überhaupt die Zustände in Textilfabriken in Ländern des Südens? Auf einmal haben sich viel, viel mehr Leute dafür angefangen zu interessieren. Und das lag aber natürlich daran, dass es so krass war, was da passiert ist, dass das eben hier in den Medien auch, das kam in der Tagesschau, ja, und auf einmal war eben eine große Aufmerksamkeit da. Ja, und ja. Also ich finde es immer interessant, auch manchmal in Seminaren oder Gesprächen, wenn man so eben auf dieses Thema kommt, wenn ich darüber spreche, wo kommt eigentlich unsere Kleidung her? Ja, dann eigentlich weiß man das, ne? Und wenn man eben in so einem Gespräch oder Seminar darauf kommt, dann fangen auf einmal an zu gucken. Alle suchen so in ihren T-Shirts, wo ist denn das Label, wo es jetzt eigentlich herkommt? Also man weiß das eigentlich. In dem Fall, ja, es kommt von irgendwo her, weil die Textilindustrie in Deutschland gibt es ja so gar nicht mehr, also Produktion. Aber dann anzufangen zu überlegen, ja, was bedeutet das denn eigentlich, ja, wenn das aus China oder eben aus Bangladesch kommt?
Wir haben ja am Anfang angerissen, um den Flensburg-Bezug auch nochmal aufzugreifen, dass Flensburg eben als Fair Trade Town zertifiziert wurde und dass der Weltladen hier von der Betreibergenossenschaft übernommen wird und dann zum Dritten eben auch, dass die fairen Wochen jetzt stattfinden. Also gerade bei dem Thema Fair Trade Town Zertifizierung habe ich mich nochmal sehr stark gefragt, okay, welchen Impact hat das tatsächlich? Weil wenn man sich die Forderungen anschaut oder die Anforderungen anschaut, was es tatsächlich braucht, um Fair Trade Town zu werden, dann sind die Hürden, sage ich mal, sehr, sehr gering. Also das schaffen, glaube ich, die allermeisten Städte, würde ich mal behaupten. Ist das dann nicht einfach nur ein Social Washing oder wie würdest du das einordnen?
Das ist auch eine sehr interessante Frage, die häufig in dem Zusammenhang gestellt wird. Du hast gerade gesagt, viele Städte könnten das mühelos erreichen. Die Frage ist eben, tun sie das oder tun sie das nicht? Ja, also setzen sie sich überhaupt mit diesem Thema auseinander? Es ist richtig, die Kriterien sind nicht besonders hoch angesetzt. Das hat ein bisschen mit der Geschichte dieses Labels überhaupt zu tun. Ist schon relativ alt, gibt es schon relativ lange und hat eigentlich ursprünglich Kleinstädte angesprochen und hat sozusagen auf einem anderen Niveau agiert, ja. Und jetzt wird es eben immer mehr für Großstädte auch übernommen. Wenn man sich das anguckt, scheinen diese Hürden nicht besonders hoch, aber das Thema ist eben, greift eine Stadt das auf? Setzt sie sich überhaupt mit dem fairen Handel auseinander? Und erkennt sie da für sich einen Handlungsbedarf? Ja. Kommunen haben gerade, was den Konsum angeht, eine sehr, sehr große Vorbildfunktion. Und darum geht es eigentlich. Ja, das ist der wichtige Punkt bei der Sache. Wenn die Kommune eben politisch entscheidet, wir wollen fair einkaufen, wir wollen den fairen Handel ernst nehmen, dann hat das gleich eine unheimliche Strahlkraft in die Medien. Das ist ein Thema dann in der Stadt und dafür ist es wirksam. Ja, es geht ganz, ganz viel auch da wieder um Bewusstseinsarbeit. Nicht sehr, so sehr darum. Auch da nicht darum, dass eine Stadt kann das auch nicht von heute auf morgen dann 100% alles umstellen, ja, und ab sofort ausschließlich fair einkaufen. Da auch ein Prozess, der gegangen werden muss. Aber die Tatsache, dass das eben sehr klein angefangen hat und jetzt eigentlich auch so eine Bewegung innerhalb der Bewegung geworden ist, zeigt ja, dass das Thema einfach wächst, dass das für viele Menschen und eben auch für Kommunen wichtiger wird.
Ja, danke dir. Genau, ich glaube, dann kommen wir jetzt in unsere letzte Pause. Genau, dafür darf ich mir einen Song wünschen. Und zwar wünsche ich mir Follow the Moon von Bukahara. Viel Spaß beim Hören und bis gleich. Ein kurzes Willkommen zurück bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Wir haben heute mit Ursula über ihre Utopie rund um faire Handelsbeziehungen gesprochen. Und jetzt kommen wir schon zum Ende der heutigen Folge. Und vorher hast du nochmal das Wort, Ursula. Genau, vielleicht gibt es noch Dinge, die du noch loswerden möchtest, die du bisher noch nicht sagen konntest oder auch Dinge, die unsere ZuhörerInnen tun können, um euch zu unterstützen. Da würde ich das Wort einfach nochmal an dich übergeben.
Ein Thema, was mir sehr wichtig natürlich noch ist, ist der Weltladen vor Ort in Flensburg, in der großen Straße, der jetzt eben auch eine sehr spannende Entwicklung durchmacht. Den gibt es eigentlich auch schon lange. Jetzt hat sich einfach ergeben durch personelle Veränderungen, dass er nicht mehr alleine agiert als Verein vor Ort, sondern eben jetzt von der Betreibergenossenschaft, der Weltladen-Betreibergenossenschaft, betrieben wird. Ja, und das ist wie häufig so oder wie immer so eine gewisse Umbruchssituation, aber auch sehr spannend, was die Zukunft noch alles bringen wird. Wir von der Betreibergenossenschaft sind immer eigentlich sehr daran interessiert, dass Weltläden in größere Räumlichkeiten umziehen, in gute Lagen. Die Lage ist an sich schon mal sehr gut vor Ort, aber der Weltladen könnte durchaus mehr Quadratmeter vertragen. Also insofern ist für uns die spannende Zukunftsfrage, wann und wie könnten wir vielleicht in ein größeres Ladenlokal umziehen. Ja, und konkret, was kann man tun vor Ort? Natürlich freuen sich Weltläden immer über Interesse und Kundschaft, aber auch über Menschen, die vielleicht einfach mitarbeiten wollen. Weltläden agieren ja mit dem Modell, dass ja dort eben ehrenamtlich mitgearbeitet werden kann. Und man kann immer gerne vorbeikommen und sich melden und einfach schauen, ob man Lust hat, in dem Team mitzuarbeiten. Das wird immer gut gebraucht. Und schlussendlich, wenn man jetzt sagt, ich kaufe gerne ein, aber ich habe jetzt vielleicht keine Zeit oder kann das nicht unterbringen, mich auch noch da ehrenamtlich zu engagieren, dann ist natürlich immer auch noch eine Option, einfach Mitglied in der Genossenschaft, also Genosse oder Genossin zu werden und dadurch einfach grundsätzlich diese Idee des fairen Handels und der Weltläden in Deutschland zu stärken.
Ja, danke dir dafür auch nochmal. Wenn ihr auch mal Lust habt, bei uns bei Flensburgs Utopienwerkstatt dabei zu sein und eine Utopie habt oder auch einfach Kritik habt, die ihr äußern wollt, dann schreibt uns sehr gerne. Ihr findet uns auf Instagram unter Flensburgs Utopienwerkstatt oder ihr schreibt einfach eine Mail an flensburgsutopienwerkstatt@mail.de. Vielen Dank an dich nochmal, Ursula, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dabei zu sein und deine Gedanken mit uns geteilt hast. Genau, schön, dass du da warst.
Sehr gerne, hat mir großen Spaß gemacht und ja, ich freue mich auch, bald wieder in Flensburg zu Besuch zu sein.
Sehr schön. Genau, und ihr hört Flensburgs Utopienwerkstatt immer am zweiten Donnerstag des Monats im Radio Fratz oder eben überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt. Bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt, willkommen bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.